Willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu KI in der Medien- und Kreativbranche. Ich bin Paul Elvers, Head of AI der Funke Mediengruppe und euer Podcast-Host. Ich spreche hier mit Leuten, die ganz nah dran sind am Thema KI und auch dafür hatte ich wieder einen spannenden Gast, Dat Tran. Er ist Gründer und CTO von Datanomic, einer Unternehmensberatung und hat einen spannenden Lebenslauf und vieles bewegt im Bereich Data Science und AI. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, willkommen bei Off the Record. Dat, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du bist Partner und CTO bei Datanomic, einer Beratung für Themen rund um AI und Data. Hast aber eigentlich einen total spannenden und vielseitigen Lebenslauf und echt schon eine ganze Menge erlebt. Und bist mir vor allen Dingen im Gedächtnis geblieben aus deiner Zeit bei Idealo, wo du im Open-Source-Bereich eine ganze Menge vorangetrieben hast. Und ich freue mich mit dir, ja, über das alles zu sprechen, auch über deine Gedanken rund um künstliche Intelligenz, auch deren Rolle und Bedeutung für die Medienindustrie heute. Und natürlich dich auch ein bisschen besser kennenzulernen, unseren Hörerinnen und Hörern vorzustellen.
Ja, gerne.
Ja. Sollen wir gleich reinstarten, ein bisschen durch deine Vita gehen und willst du uns ein bisschen erzählen, wo du eigentlich herkommst? Ich glaube, du bist in Vietnam geboren, aber in Berlin aufgewachsen. Und hast in Berlin auch studiert und deine ersten Berufserfahrungen im Investmentbanking gesammelt, oder?
Ja, genau. Also ich bin mit 3 nach Deutschland gekommen.
Ja.
Und bin dann zur Schule gegangen in Berlin. Wir sind dann irgendwo während des Abiturs auch nach Brandenburg gezogen und dann wieder zurück nach Berlin. Beruflich auch für meine Eltern. Ne? Also wir haben einen Laden in Berlin aufgemacht, so ein Restaurantgewerbe. Deswegen, ich habe dann parallel studiert. und wie du richtig gesagt hast, genau, also meine ersten Anfänge waren eigentlich sozusagen im Investmentbanking.
Ja.
Also da war ich sozusagen im Handel unterwegs, aber halt auch im M&A. Habe mich aber dagegen entschieden, das dann zu machen. Also der Job war auch nicht so meins. Also ich glaube, das war gut. Ne? Also, ja. Man muss irgendwie viele Praktika machen während der Studienzeit, um zu erkennen, was man nicht machen will.
Ja, ja. Du hast mir eben kurz im Vorgespräch schon erzählt, dass du so ein paar Routineaufgaben hattest in Excel, wo du so Copy and Paste machen musstest und dann aber irgendwie relativ schnell darauf gekommen bist, dass man das auch automatisieren kann.
Ja, genau. Also einer der Gründe, warum es mir nicht so gut gefallen hat,
ja.
das ist mir noch so in Erinnerung geblieben. Das war während eines Praktikums im M&A. Und da war eine Aufgabe, wo ich sozusagen halt eine Excel-Liste hatte. Und diese Excel-Liste muss ich sozusagen copy and paste machen. Das musste man eigentlich, glaube ich, regelmäßig machen, weil das ist so typische Arbeiten. Ne? Ich habe aber gesehen, hey, das könnte man ja zum Beispiel in VBA, also Visual Basic for Application, das ist halt sozusagen eine Programmierschnittstelle in Microsoft Office, was ich halt auch noch schon früher kannte. Ne?
Ja.
Konnte ich sozusagen das Ganze programmieren. Hab da 10 Minuten gebraucht und dann ist es sozusagen innerhalb von einer Sekunde durchgelaufen.
Ja.
Klar, und dann denkt man irgendwie, ja, jetzt kann man ja nach Hause gehen.
Ja.
Weil die Arbeit ist ja irgendwie auch vorbei und das war ja irgendwie auch 0 Uhr.
Ja.
Also im M&A ist es ja typisch, dass man irgendwie von 10 bis 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens arbeitet. Ne?
Ja.
Oder auch länger. Ne?
Ja.
Da dachte ich, okay, ich habe jetzt die Arbeit getan,
ja.
Jetzt kann ich nach Hause. Nee, dann bekomme ich lieber eine Ansage, das hast du gar nicht gut gemacht, weil wir schätzen dich viel mehr, wenn du das kopiert hast und wieder eingefügt hast.
Okay.
Ja, weil das zeigt auch so ein bisschen nochmal so, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist irgendwie eine Arbeit, die ich nicht gerne machen will.
Komische Work Ethic irgendwie so, ne?
Also ja, es ist sehr militärisch.
Ja.
Es ist so gefühlt, ne, also sehr, ja. Sehr männlich dominiert, ne?
Ja.
Und natürlich sozusagen den größten als
ja.
Es ist halt so. Ne? Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, ne? Aber
ja.
Als ich da war, zu der damaligen Zeit, war es irgendwie keine Ahnung, das ist nicht irgendwie, was ich gerne irgendwie mein Leben gemacht hätte.
Ja, ich finde es total spannend, aber weil ich finde, ein Stück weit steht das ja auch schon paradigmatisch für irgendwie diesen Ansatz, ja, so boring Tasks zu automatisieren, ne? Und das eigentlich, was wir ja auch gerade als so eins der Versprechen jetzt durch künstliche Intelligenz ja uns immer mehr zunutze machen wollen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen auf Ich habe gerade heute Morgen gesehen, gab es so einen AI Lean Index, ja, also welche Company schafft es eigentlich mit am wenigsten People sozusagen die größte Firma zu skalieren, ne? Also mit kleinen Teams große Firmen aufzubauen, ist ja gerade total angesagt und ein Stück weit ist ja das, was du schon gemacht hast, geht ja in diese Richtung, ne? Also warum sollte man eine manuelle Task sozusagen nicht einfach automatisieren und sich das Leben leichter machen.
Ja, genau. Also das ist ja jetzt gerade erst im Kommen.
Ja,
also
ja.
Vor ich glaube, das war vor 16, 17 Jahren.
Richtig.
Das war eine ganz andere Welt noch.
Ja, absolut, genau. Da war ChatGPT noch nicht geboren.
Ja.
Da gab es wahrscheinlich noch nicht mal Machine Learning so richtig als Disziplin.
Ja, Machine Learning ist ja schon relativ alt, ne,
ja,
als Feld. Also,
ja.
Also der ganze KI-Bereich, ne, ist ja schon 60, 70 Jahre alt.
Ja.
Ne? Und Machine Learning wurde auch schon immer geforscht. Ne? Und es gab auch, also neurale Netzwerke gibt es auch schon seit 30 Jahren.
Ja.
Also es war schon in den 70ern, 80ern oder auch schon früher, ne? Also mit früheren Papers und so. Aber die richtige Adaption würde ich ehrlich sagen auch erst so um die 2010er Bereich, ne? Also,
ja. Genau, da kam ja so ein bisschen der Job des Data Scientisten auch auf. Ich glaube so Mitte der 2010er Jahre.
Genau.
Du hast ja dann, glaube ich, auch bei Accenture als Data Scientist gearbeitet und danach auch bei Pivotal. Wie hat dich so die Zeit geprägt?
Ja. Genau, also wir haben ja schon mal im Vorfeld geredet, da hatte ich ja erzählt, nach Investmentbanking wusste ich gar nicht, okay, was mache ich jetzt?
Ja.
Was heißt, was mache ich jetzt? Ich komme ja eigentlich aus einem Familienunternehmen, das heißt, es gab ja immer irgendwie welche Optionen und Alternativen. Aber ich wollte sozusagen auch etwas machen, was nicht sozusagen aus der Familie entstammt. Und deswegen habe ich mir nochmal den Weg gewogen, dass ich nochmal studiert habe.
Mhm.
Da in meinem Masterstudium habe ich mich sehr fokussiert auf Operation Research, also sehr viel mit Optimierungsaufgaben. Ne? Also so typische Probleme sind so Traveling Salesman Probleme, Graphentheorie, ne?
Ja.
Das Königsberg Problem, ne? Also alles, was so sehr, sehr viel mit Optimierung zu tun hat.
Ja.
Und dann hat mir ein Kumpel zufälligerweise einen Kurs von Andrew New geschickt.
Mhm. Ne?
Also es war so der erste Machine Learning Kurs auf Coursera. Den habe ich mir da angeguckt, da habe ich mir gedacht, oh krass, das ist ja irgendwie, eigentlich ist es Optimierung, bloß mit anderen Wörtern.
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, okay, klingt ganz spannend. Also ich wusste gar nicht, dass es dass man damit Geld verdienen kann. Also das war mir gar nicht bewusst. Weil zu meinem damaligen Zeitpunkt gab es eigentlich immer nur so zwei größere Optionen. Entweder du gehst in Investmentbanking oder du gehst in die Strategieberatung.
Ja. Ja,
aber es war nie irgendwie, oh, Tech ist eine Option. Natürlich, es gibt immer Optionen irgendwie, ne, die Dings, aber wenn man irgendwie Karriere machen will, ne, gab es für Studenten irgendwie immer so diese zwei größten Bereiche. Ne?
Mhm.
Genau, dann habe ich dann gesehen, Accenture bietet irgendwie so ein Advanced Analytics Programm an. Das habe ich dann gemacht. Das hat mir aber dann nicht so gut gefallen. Also es war nicht technisch genug.
Mhm. Ne?
Also Accenture ist halt wie eine große halt Beratung, ne, wo man eigentlich viel, ich würde mal sagen, ja, man lernt erstmal viel PowerPoint-Slides erstmal zu bauen und auch erstmal zu lernen, ne, wie bestimmte Sachen funktionieren. Aber ich war auch schon viel weiter als einige. Ne. Ich habe mir gedacht, ich möchte aber auch das Technische. Ne. Und das ist aber normalerweise in Deutschland immer ein Problem. Also gefühlt in Deutschland haben wir sehr wenig gute Techniker. Ne. Und deswegen, das war auch wieder ein Zufall. Es war wieder der gleiche Kumpel. Der hatte vorher bei Pivotal schon angefangen.
Mhm.
Pivotal ist eine US Silicon Valley Softwarefirma.
Mhm.
Von Rob Mee gegründet. Er hat sehr viel dieses Thema Extreme Programming, Test-Driven Development und wie man eigentlich also Produkte baut. Ne? Also zum Beispiel einer meiner Kollegen war auch Eric Ries, ne? Wenn du ihn kennst. Also das ganze Lean Startup Gedanke,
ja.
Balanced Team und so und das hat mir echt gut gefallen. Also, das waren echt gute Jahre. Ich habe da mein ganzes Handwerkzeug gelernt. Ne? Ich nenne es auch in gewisser Weise the Silicon Valley Way gefühlt. Ne? Also auch die Denkweise, ne? Schnell zu denken, schnell zu iterieren, schnell, also auch Fehler zu akzeptieren, ne? Schnell zu bauen, ne? und wirklich zu deliveren. Ne? Und das hat mich sehr, sehr geprägt, ne? In meiner Zeit und auch meine Art und Weise, wie ich denke. Ich meine, das hat mich, also auch wie das ganze Familienunternehmen hat mich dazu geprägt, ne? Aber auch nochmal dieses Technische mitzubekommen, das war eine echt gute Kombination. Mhm.
Wahrscheinlich warst du auch wirklich einer der wenigen, der dann in Deutschland ja so nah dran war, weil du hast ja eben schon den Kurs von Andrew Ng erwähnt. Und so wie ich es auch damals erlebt habe, war dieses Wissen an deutschen Hochschulsystemen gar nicht verfügbar. Also man musste, also Coursera war ja schon was Besonderes, wo man eben Zugang zu solchem Wissen hatte. Mhm. Und wahrscheinlich auch die Erfahrung, jetzt in einem Silicon Valley Startup zu arbeiten, hat dir sicherlich viel mitgegeben, was du sozusagen als einer der wenigen dann auch hattest. Und inwiefern hat das vielleicht dann auch die nächsten Schritte bei dir beeinflusst? Also wie ging es für dich weiter? Konntest du das Wissen mitnehmen? Hast du gesagt, ich muss jetzt nochmal was Neues, was anderes ausprobieren, das irgendwo anders anwenden?
Ja, also genau, es gab ja auch Gründe, warum ich dann von Pivotal weggegangen bin.
Ja.
Irgendwann hat mich die Frage gestellt, what's next?
Ja.
Also das stellt sich doch hier jeder irgendwie.
Ja.
Ne? Man will sich ja irgendwie auch weiterentwickeln. Und wie du auch richtig gesagt hast, ne, ich hatte breites Wissen und ich habe auch gemerkt, oh krass, irgendwie sind die deutschen Firmen irgendwie auch noch nicht so weit.
Mhm.
Also zu dem damaligen Zeitpunkt auch, ne, als ich noch bei Pivotal gearbeitet habe. Wir hatten ja auch eine sehr enge Partnerschaft mit Volkswagen gehabt. Also ich war ja auch fast 2 Jahre lang im Volkswagen Digital Lab, wo wir das Digital Lab aufgebaut haben. Und da hatte ich auch schon so ein bisschen diese deutsche Arbeitskultur und so ein bisschen Politik gelernt, ne, gewisserweise. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man das verändern? Ne? Also, oder was muss man tun, um bestimmte Sachen zu verändern? Ne? Mhm. Das hat mich immer gefragt. Ne?
Also so organisatorisch auch?
Oder? Ja, genau. Ja. Organisatorisch, strategisch. Mhm. Da spielt auch Kommunikation eine große Rolle. Ne?
Ja.
Weil am Ende des Tages, Organisationstransformation geht immer durch Kommunikation.
Mhm.
Ja? Und es geht nicht nur dadurch, dass du gut bist, ne, oder irgendwie was Gutes gebaut hast, ne, sondern das ist eine ganze Reise, was ich gelernt habe. Und ich habe mich natürlich gefragt, okay, du kannst es natürlich immer von der externen Sicht noch weiter begleiten oder du probierst es mal aus. Und ich habe dann sozusagen mit verschiedenen Unternehmen geredet, ne, auch mit Volkswagen zu dem damaligen Zeitpunkt, ne, aber das hat irgendwie nicht gut gepasst. Ne, also
ja.
Da kann ich auch so ein bisschen reden, weil die hatten, ich hatte ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch ein ganz gutes Gehalt gehabt, also was normalerweise Amerikaner zahlen halt einfach auch besser. Ne?
Ja. Hattet ihr bei Pivotal gute Gehälter im Vergleich zu den deutschen
wir
Kollegen?
Wir hatten sehr gute Gehälter. Ja. Also,
also angepasst auch ein bisschen an amerikanischen Salaries.
Ja, genau, dann, ja. Genau. Dann triffst du sozusagen auf Volkswagen mit Betriebsrat, wo die sagen, ja, aber du hast ja erst nur 3 Jahre Berufserfahrung, dann müssen wir dich da so einstufen.
Ja.
Dann denkst du ja auch, okay, das passt nicht so gut
ja.
irgendwie. Ne?
Ja.
Also ich glaube, alles ist Zufall irgendwie. Ne? Ich glaube auch daran, ne? Dass Zufall dir immer gute Wege irgendwie geben oder Optionen. Bin ich dann zu Idealio gekommen, habe mich da irgendwie aufs Blaue beworben, hat dann ein cooles Gespräch gehabt mit dem damaligen CTO, Andreas Hankel, war ein gutes Gespräch. Die haben auch jemanden gesucht, der 7 Jahre Berufserfahrung oder mehr hatte. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, diesen Zeitpunkt, ich habe hier 3 Jahre Berufserfahrung,
ja.
Was will der denn irgendwie? Ne? Aber hat irgendwie geklappt. Also
ja.
ich hatte die Gelegenheit gehabt, mit dem CTO zu reden, auch mit dem CPO. Und dann hatte ich auch sozusagen mit dem Geschäftsführer geredet, also Philipp Peitsch,
ja.
Und konnte da meine Ideen pitchen.
Ja.
Ne? Das heißt, das war ich fand es immer cool. Also ich habe immer gerne so meine eigenen Stellen geschaffen. Und ich wollte irgendwie bei Idealo hatte ich halt gute Bedingungen,
ja.
weil das war auch so ein bisschen so eine Phase, wo auch Andreas neu kam, ne, auch so diese Migration von On-Premise zu Cloud, ne. Idealo war ja auch, ist auch kein junges Unternehmen mehr, ne, ist
ja.
18 Jahre alt, gab viel Tech Debt und so, ne. Ich war dann auch zum richtigen Zeitpunkt dann da,
ja.
Ne, wo ich das aufbauen konnte.
Ja. Also lass uns noch mal kurz über Idealo sprechen. Ne? Idealo, sozusagen Vergleichsplattform, eine US-Firma, richtig? Die dann, nee, keine US-Firma.
Idealo ist
deutsche Firma.
Deutsche Firma,
ja.
Gegründet ich glaube, um die 2000er Jahre. Ne?
Ja.
Preisvergleich, ne? Sehr stark natürlich in Deutschland, weil Deutsche mögen Preise zu vergleichen. Ich auch. Ne?
Ja.
das ist Dings. Und wurde dann irgendwann von Axel Springer aufgekauft.
Ja. Ne? Ja. Und du hattest das Gefühl, du triffst da auf offene Ohren, du konntest deine Ideen pitchen, vielleicht auch deine Vision, die du irgendwie schon mitgebracht hast, das, was du gesehen hast, auch bei Pivotal sozusagen, hat da irgendwie auf fruchtbaren Boden gestoßen.
Ja.
Kannst du beschreiben?
Ja. Also, das ist ein bisschen wild irgendwie, also wilder Westen, aber so ein Unternehmen wie Idealo, was eigentlich schon auch mehr digitaler ist, hat zu diesem Zeitpunkt auch überhaupt gar kein Machine Learning oder Data Science Team gehabt.
Mhm. Also, über welchen Zeitpunkt sprechen wir jetzt hier? Ich glaube 2017 hast du?
2017 ja. ungefähr, ne?
Ja.
Und das Unternehmen wurde irgendwo um die 2000er gegründet, ja. ne? Es war 17, 18 Jahre alt ungefähr schon, ne?
Also so Internet 2.0.
Ja, genau. Ja. Aber man bedenkt, dass so ein Unternehmen, was so um die 2000er gegründet ist, auch schon mehrere modernere Teams irgendwie hatte. Ne? Aber deswegen meine ich auch so, wow, alles wild. Weil um diesen Zeitpunkt war selbst bei Idealo, da gab es ein Datenteam, ne? Das hat BI klassisch gemacht.
Ja.
Aber sie haben sich nie mit Intelligenz beschäftigt. Ne?
Ja.
Also was heißt Intelligenz? Intelligenz sozusagen, wie kann man bestimmte Sachen automatisieren, ne? Wie kann man Daten nehmen, ne? um neue Geschäftsmodelle zu bauen.
Mhm.
Ne? Und das war sozusagen, ja, fand ich halt relativ spannend. Ne? Auch
ja.
selbst so ein modernes Unternehmen
ja.
War sozusagen da noch nicht so weit.
Du hast ja bei Idealo deine Abteilung von einem Cost Center in ein Profit Center umgewandelt und hast quasi mit den Daten dann auch erfolgreich Revenue Streams aufgebaut.
Ja, genau. Ja. Also das war mir immer sehr wichtig.
Ja.
Also Tech wird immer angesehen als Kostenstelle.
Ja.
Und es ist auch eine Kostenstelle.
Ja.
Also, aber alles ist eine Kostenstelle.
Ja.
Am Ende des Tages geht es darum, wie kannst du aus Kosten Gewinn machen? Das ist ja das typischerweise. Ne? Selbst im Restaurantgewerbe musst du Essen einkaufen, was auch Kosten und Mitarbeiter verursacht. Und daraus musst du einen Service erbringen, ne? Und gutes Essen machen.
Mhm.
Ne? Genau so sehe ich es auch wie bei Tech oder anderen Einheiten.
Mhm.
Ne? Aber die meisten Tech-Einheiten sind immer Kostenstellen. Ne? Sie denken gar nicht daran, wie kann man eigentlich das und das machen. Ne? Wir haben sehr eng, also diesen Zeitpunkt, als ich angefangen habe, wir hatten da so eine Doppelspitzen immer. Ne? Head of Product, Head of Technology. Und ich war sozusagen einer der Head of Product im Datenbereich.
Mhm.
Einer meiner ersten Aufgaben war sozusagen, mit allen Einheiten zu reden, ne? Ob das Marketing ist, ob das Produktkatalog ist und so fort. Ne? Und dann habe ich sozusagen gemappt, hey, wo machen eigentlich Daten Sinn? Ne? Was kann man automatisieren? Ne? Was kann man und wo kann man eigentlich Daten nutzen, um neue Geschäftsmodelle irgendwie zu oder Revenue zu erbringen?
Mhm.
Ne? Und ein Bereich, das war relativ spannend, das war unser CRM-Bereich. Also
ja.
Wir hatten ja zu diesem Zeitpunkt den Direktkauf gestartet. Ne? Idealo, das ist auch krass, wenn man mal so mal nachbedenkt irgendwie, ne? Weil Idealo, du musstest dich ja nicht mal einloggen. Du kannst einfach rein, das lebt ja sozusagen von Traffic und Klicks, ne? Also typischerweise. Aber heutzutage will ja jeder, dass du dich registrierst, ne? Und
richtig,
irgendwie reinkommst.
Ja.
Ne? Das war ja total irgendwie auch Neuland für IAL selber.
Ja,
ne?
Ja.
Und da hatten wir das Ziel bekommen von Axel Springer, ja, okay, jetzt müsst ihr CRM machen und jetzt müsst ihr 1 Million Umsatz machen. War erstmal Panic-Mode, ne?
Ja.
Alle, okay, wie machen wir das Ganze? Wir hatten dann sozusagen so ein Meeting gehabt, ne, mit allen Abteilungen und auch, ich habe mich halt auch zum Beispiel mit Janine Strenge, sie ist immer noch bei Idealo für das ganze Head of CM-Topic zuständig und wir haben da gemeinsam, ne, Use Cases gemappt und dann, ja, mit einfachen, also wirklich einfachen Data Engineering Sachen,
ja.
Erstmal noch nicht mal Machine Learning Sachen, erstmal gut Geld verdient. Ne? Also
ja.
wir kamen wirklich von 200 Euro im Monat, ne, wirklich zu 10.000 Euro im Monat und
ja.
mehr und pro Woche dann. Ne?
Ja.
Und dann haben wir noch mal mehr Intelligenz reingebracht. Ne? Also wie kann man zum Beispiel Verkaufswahrscheinlichkeit Vorhersagen machen, ne?
Mhm.
Oder wie kann man Daten nutzen, ne? Zum Beispiel den Preiswecker, ne? Den wir zu dem damaligen Zeitpunkt haben, ne? Da reinzubringen, ne? In diesen Flow.
Mhm.
Und das hat echt gut funktioniert. Also
ja.
Wir haben am Ende, das hätte ich nicht hinbekommen, oder nicht gedacht, ja wirklich die Million geschafft am Ende des Jahres. Ne? Ja. Und das kriegst du nur hin, wenn du wirklich Lean testest. Ne? Also nicht alle von den Ideen, die wir hatten, hat funktioniert. Ne? Ja. Also das ist auch nur eine Success Story, weil es funktioniert hat. Ne? Ja. Aber wie haben wir es gemacht? Wir haben einfach viele Ideen getestet.
Mhm. Schnelles Iterieren. Also im Prinzip wieder die Prinzipien, die du wahrscheinlich bei Pivotal auch schon irgendwie mitgenommen hast.
Ja, oder? Genau. Also
Fail fast,
schnell gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, schnell neue Ideen, ne? Und mit diesen Ideen gucken, wie könnte man das machen, dass es funktioniert.
Ja.
Ne? Und so haben wir es irgendwie hinbekommen.
Ja, echt coole Story. Ich finde noch eine zweite Sache absolut erwähnenswert, die, glaube ich, so in deiner Idealo-Zeit auch entstanden ist. Du hast nämlich was geschafft, was eigentlich wenige, glaube ich, zu der Zeit in Deutschland geschafft haben, die so im Bereich Data Science, Machine Learning im Corporate-Umfeld gearbeitet haben. Du bist nämlich ziemlich berühmt geworden auf LinkedIn. ich habe ja zur gleichen Zeit auch als Data Scientist gearbeitet und ich weiß so aus meinem Umfeld, da haben irgendwie alle so geguckt, was macht Idealo, was machst du, was released ihr? Und ich glaube, ihr habt sehr viel eben auch auf Open Source gesetzt, ne? Und wart da, glaube ich, schon so, gerade was so dieses Feld Machine Learning anbelangt, was so im Corporate-Bereich auch angesiedelt ist, einer der wenigen, die so das so richtig gepusht haben und richtig drauf gesetzt haben, Sachen Open Source zu releasen, darüber zu reden, was sie machen und coole Software irgendwie bereitzustellen. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen und wie war das für dich damals?
Ja. Ich würde sagen, das führt wieder zurück zu meiner Pivotal-Zeit gefühlt. Ne? Also Pivotals DNA ist Open Source. Also die Company und ich sag mal so, nicht nur Pivotal, sondern alle Softwarefirmen bauen auf Open Source. Ne? Also viele Maschinen laufen auf Linux, ne? Das ist Open Source. Wir nutzen so viele Tools, ne? Wir nutzen Python, die ganzen Programmiersprachen, ne? Das sind alles Open Source Technologien. Ne? Ich kannte das irgendwie in Deutschland, war immer so das Gefühl, oh, wenn wir irgendwie eine Zeile Code irgendwie releasen, dann wird es den Vorsprung irgendwie nicht hinbekommen. Oder beziehungsweise die große Angst, die Konkurrenz kann irgendwie diese 5 Zeilen Code nutzen und wird genauso schnell sein wie wir. Mhm. Ne? Ich hatte das Spiel irgendwie auch schon komplett verstanden. Ne? Also für mich ist Machine Learning halt nicht der Code. Das, was Asset ist, sind sozusagen die Daten. Die Daten ist A und O. Das ist das, was wir auch nicht Release haben. Ne? Innerhalb von Idealo und dann auch von Axel Springer. Ne? Ja. Weil das ist halt Core Asset. Und also auch für alle großen Tech-Unternehmen so. Ne? Also für viele ist es gar nicht die Technologie. Ne? Die viele große Unternehmen auch, fragt man sich auch, warum Release Matter irgendwie in Open Source Modell oder Open Weight Modell eigentlich, ne? Mit der Sache, wie man das Ganze bauen kann. Klar, weil die releasen ja nicht ihre Daten, ne? Weil ihre Daten ist sozusagen ihr USP in diesem Aspekt. Ne? Und für mich war Open Source immer eine wichtige Strategie, ne? Auch im Sinne von, wie ich dann erzählt habe, von Transformation. Mhm. Ne? Wie baust du eine Einheit auf, ne? Also eine Tech-Einheit, wo die Leute gerne hinkommen, ne, zur Arbeit haben und auch eine Mission haben. Ne? Mhm. Und das kriegst du schon sehr hin, wenn du sagst den Leuten, hey, du kannst herkommen, du kannst Sachen bauen, du kannst aber auch zeigen, was du gebaut hast und du kannst auch darüber sprechen. Mhm. Ne? Und das lieben Leute, ne? Das lieben Mitarbeiter.
Ja. Ne?
Und für mich war es immer wichtig, Mitarbeiter so zu fördern. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel, dass sie auf Konferenzen gehen. Also einer meiner Machine Learning Engineers hat auf Strata San Francisco gesprochen. Glaube ich, hatte eine ganz wenigen deutschen Unternehmen hinbekommen, ne? dass sozusagen nur Mitarbeiter das. Ich war da richtig stolz auf ihn. Ne?
Ja.
Also, weil, wow, geil, cool. Wir haben einen Talkslot auf Strata San Francisco bekommen. Ne? Das kriegen ganz wenige irgendwie hin, ne? Hier in Deutschland. Und das war zu diesem Zeitpunkt auch total neu, ne? Für viele. Oh, Open Source, ne? Wie hat er es hinbekommen? Ich hatte öfters Fragen bekommen, wie hast du es gemacht, ne? Also musstest du irgendwelche Approvals hinbekommen wie hast du die überzeugt und so, ne? Und da habe ich dann gesagt, ich hab's einfach gemacht. Genau, also ja.
Cool. Vielleicht auch einfach mal mutig sein, Sachen machen, oder?
Ja. Ja, das ist so typisch. Ich habe letztens auch, ich glaube, das war im Spiegel, so ein Artikel gelesen. Wie können irgendwie hochbezahlte Leute, ne, irgendwie aus so boring Jobs rausspringen, ne? Ja. Weil viele irgendwie nicht aus diesen hochbezahlten Jobs rausgehen wollen und aber trotzdem ist alles boring, ne?
Ja.
Und das ist halt so dieses Prinzip, ja, weil sie sich, ja, sie sind keine Punks, ne? Ja. Also sie gehen nicht heraus, sie denken vielleicht nicht mehr out of the box und haben Angst, mhm, ne? Aber ich sag auch mir immer, das Leben ist so kurz. Ich möchte das Leben spielen. Mhm. Ich möchte im Leben verändern. Ich möchte Sachen verändern. Wenn du immer nur Angst hast, kannst du, ja,
ja. Ja, klar.
Kannst du halt irgendwie auch in Rente gehen.
Ja, spannend. Also ein Projekt, was mir auf jeden Fall auch noch im Kopf geblieben ist, was ihr released habt bei Idealo, ist Image Dedup, also ein Bilddeduplikations Framework, würde ich es jetzt mal nennen, wo ihr, glaube ich, fast 6000 GitHub Stars für bekommen habt. Das ist ungefähr fast fünfmal so viel wie die Deutschland API vom Bund. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Vergleich zu Referenzpunkt ist, ja, aber ich habe ein bisschen geguckt, aber also ich glaube, so im deutschen quasi Corporate Umfeld für Machine Learning Frameworks ist es tatsächlich schon eins der erfolgreichsten Projekte, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja, ist einfach cool, muss ich sagen. Ja,
ja, ich, also also für uns war es auch super Erfolg, ne? Also am Ende des Tages, dadurch, dass diese Projekte und auch, ich habe ja auch viel mehr aufgebaut, ne? Ich habe auch Tech-Blog-Posts aufgebaut, lässt die Leute Konferenzen, auch so das ganze Branding drum. Das war auch für Idealo auch super sustainable. Ne?
Ja.
Also auch nachdem ich gegangen bin, ne, war das ganze Machine Learning-Team intakt. Ne?
Mhm.
Und es macht immer noch heutzutage, was ich, also der Blogpost lebt immer noch, ne? Die Leute geben immer noch Talks, ne, auf Konferenzen. Also die Kultur lebt.
Ja,
das finde ich gut.
Ja, ja, ich finde es auch spannend. Vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Für mich macht das auch total Sinn, aus diesem Hintergrund, was du eben schon gesagt hast, dass wir halt Change nur über Kommunikation hinbekommen, ne? Und das ja vielleicht auch sozusagen darauf eingezahlt hat, ne? Wie kann eine Company halt KI-ready werden? Vielleicht auch, indem es eben öffentlich darüber spricht, was es dort tut und sozusagen stolz darauf sein kann, was es auch erreicht hat.
Ja.
Oder?
Ja, ich meine, das ist ja auch wichtig. Du brauchst ja Success Stories.
Ne? Ja.
Du musst ja irgendwie auch sehen, ah, okay, mit KI haben wir das und das gemacht. Und ihr könnt das auch. Ne?
Ja.
Ihr könnt das auch lernen. Für uns war es zum Beispiel auch super wichtig, wir hatten ja auch sowas wie All Hands und auch Tech Talks und so gemacht.
Ja.
Ne? Also, dass wir auch die Leute mitgenommen haben. Ne? Was haben wir denn genau gebaut? Ne? Wie haben wir es gebaut? Und wie können wir mit anderen Teams das auch machen?
Ja.
Es hat immer sehr, sehr viel auch mit Überzeugungsarbeit zu tun, aber auch Education. Also Bildung ist super wichtig.
Klar, ja. Okay, lass uns ein bisschen weiterspringen. Wir sind noch auf der Reise durch deinen Lebenslauf und du hast noch eine weitere spannende Station, auf jeden Fall, über die wir reden müssen, miterlebt. Du warst, nachdem du bei Idealo quasi dein Team da aufgebaut hast, dann bei Axel Springer in sozusagen im Konzern und hast da als Head of AI auch das Thema KI nochmal ganz anders gedacht, auch sozusagen für das Unternehmen. Wie war das für dich? War das ein großer Change von deinem Aufgabenbereich? Musstest du sozusagen nochmal komplett umdenken oder hast du eigentlich genauso weitergemacht wie vorher?
Ja. Also, wie kam es eigentlich so ein bisschen dazu?
Ja.
Also, ich war ja sozusagen 2,5 Jahre nochmal Idealo.
Ja.
Hatte ein Team aufgebaut, hatte verschiedene Geschichten gehabt. Und da habe ich mich auch mal wieder gefragt, okay, Idealo ist ein relativ kleines Unternehmen.
Ja.
Also das heißt klein. Es war 1000 Leute gewesen, auch 300 Leute im Tech-Bereich. Also ist nicht klein für viele Unternehmen, aber es ist klein im Verhältnis zum Konzernebene.
Ja. Ja.
Und da war auch irgendwie auch schon mein Kopf irgendwie, wie könnte man das sozusagen auf der Konzernebene also weiterverfolgen?
Ja.
Also das Thema, was ich sozusagen bei Idealo auf klein aufgebaut habe, wie kriege ich das von der Mikroebene auf der Makroebene hoch?
Ja.
Weil das war auch für die Konzernebene sehr wichtig. Und da war ich ja sozusagen auch in Kontakt mit dem Vorstand. Da hatte ich auch sehr enge Gespräche gehabt mit der damaligen Vorständin, ich habe die Kaspar gehabt und so. Ne? Mhm. Und habe ich auch so gewissermaßen meine Ideen gepitcht. Ne?
Ja.
Also ich hatte ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt, weil Idealo auch zu Axel Springer gehörte, Wir haben eine sehr enge Vernetzung innerhalb der Tochter und so gehabt. Ne? Ich wusste auch, welche Probleme es gab. Ne? Ich wusste auch, welche Probleme die Mutter hatte. Ne? Also Springer am Ende des Tages ist eine Holdinggesellschaft.
Mhm.
Und wie könnte man von der Holding, ne, sozusagen dieses ganze Tech-Thema auch noch ein bisschen treiben. Wenn du die Geschichte von Axel Springer ein bisschen kennst, das ist immer relativ spannend, weil alle Axel Springer als Success-Story für das Digitale ersehen. Mhm. Ne? Und viele, was viele vielleicht nicht wissen, ist, Axel Springer ist nicht sehr stark organisch da gewachsen, ne? Sondern es hat sehr viel M&A betrieben, ne? Und es hat sich sehr viel Kulturen aufgekauft. Ne? Mhm. Und dabei ist halt die Frage, wie könnte man sozusagen diese Kulturen, ne, aus den Töchtern auch sozusagen innerhalb der älteren Firmen oder der bestehenden Firmen irgendwie reinbringen. Ne? Mhm. Und das fand ich relativ spannend von der Aufgabe her.
Ja.
Das war natürlich eine andere Aufgabe. Es war so gewisserweise von der Mutter ist man näher natürlich am Medienbereich drin. Ne?
Ja.
Also es gibt natürlich, also bei Axel Springer gibt es ja viele Bereiche. Ne? Das war so dieser ganze Classified-Bereich um StepStone, Awin, mhm, ne? Und Co. Und dann gab es natürlich Idealo, ne? Was auch so, ja, es ist nicht Classified, ne? Aber so auch ein bisschen rangesiedelt worden ist.
Ja.
Und dann gab es natürlich den Medien-Print-Bereich.
Ja.
Und so, ne? Print war schon auch nicht mehr so super wichtig. Ne?
Ja.
Und innerhalb der Mutter war ich ja mehr sozusagen im Medienbereich dann unterwegs, ne? Medienkosmos, weil da war auch die Frage, wie kann man irgendwie Medien neu denken, ne? oder welche Kanäle gibt es, die man da irgendwie mit Technologie neu erbringen kann. Mhm. Ne? Und da war für uns zum Beispiel ein Thema Voice sehr wichtig. Ja, mhm. Es war diesen Zeitpunkt, wo die Leute, also jeder, heute hört jeder so Podcast.
Siri und Alexa-Zeit und sowas?
Ja, genau.
Ja?
Das war so gewisserweise die Zeit, wo es auch so erste, also Google hat natürlich auch so ein Speech-to-Text und Text-to-Speech mhm. gehabt, ne? Aber das war weit entfernt von 11 Labs und diesen Technologien.
Ja.
Ne? Das war ja auch pre-ChatGPT-Zeit.
Genau, das würde ich mich auch gerne noch fragen. Also, das war ja quasi so, du warst so 2019, 2020 da in der Position. Das war ja so, sagen wir mal, 2,5, 3 Jahre ungefähr vor ChatGPT. Wahrscheinlich gab es schon irgendwie so ein paar GPT-Models irgendwie Open Source released oder ein paar NLP-Algorithmen, die schon das angedeutet haben. Aber hattest du damals schon irgendwie so eine Idee, dass wohin quasi diese Technologie sich entwickeln wird? Also würdest du zurückblickend sagen, du hast es schon vielleicht so ein bisschen kommen sehen, wo wir jetzt heute stehen mit der Technologie?
Ja, also das ist spannend, was du fragst, weil wir als Team, als erstes als Solarmeilen Zeitpunkt haben auch zum ersten Mal Transformer in Production genutzt.
Ja.
Ne? Also also Transformer ist ja sozusagen die Technologie, wohinter auch ChatGPT und so steht. Ne?
Ja.
Wir waren auch so. Klassischerweise hast du zum Beispiel MLP, ne, da hast du auch so klassische Modelle mal vorher genutzt.
Ja.
Ne? Aber wir haben auch LSTM und so genutzt und dann sofort. Mhm. Ne? Aber irgendwie fand ich es schon relativ spannend, dass man sagt, hey, diese Transformer-Technologie, ne, mhm. das ist sozusagen auf diese Technologie, die ich setzen werde.
Ja.
Ne? Wir haben das für einige Use Cases genutzt. Ne? Mhm. Also auch nur für Speech-to-Text, ne, was wir gebaut haben. Aber halt auch zum Beispiel, wir haben halt so einen SEO-Titel-Generator genutzt.
Mhm.
Ne? Und das ist, da habe ich schon gedacht, da wird bestimmt noch mehr kommen in der Technologie. Ne? Was zu diesem damaligen Zeitpunkt ich natürlich nicht gesehen habe, ist, dieses ganze Trainieren auf größere Datensätze, ne? Das habe ich nur in der Andeutung gesehen. Ne?
Ja.
Also dass man sozusagen, wenn man mehr Daten reinhaut, ne, und zum Beispiel nur bestimmte Komponenten von dem Transformer nimmt, ne?
Ja.
Weil was wir ja genutzt haben, war so ein typisches Encoder-Decoder-Modell.
Ja.
Ne? Aber ChatGPT ist ja zum Beispiel nur ein Decoder-Modell.
Ne? Ja.
Und das habe ich natürlich nur irgendwie so ein bisschen, wenn man jetzt mehr Daten trainiert und dann nur ein Decoder-Modell, das habe ich natürlich noch nicht gesehen. Ne? Das war, weil so groß konnte ich auch gar nicht denken, weil ich hatte gar nicht so viel Computing-Power.
Ja.
Also wir hatten zu diesem Zeitpunkt, fand es mir schon geil, weil wir dann einen GPU-Cluster gekauft haben. Ne? Wir haben es in Axel Springer reingestellt.
On-prem sozusagen,
ja, genau,
im Keller.
Ja. Weil wir dann unsere Speech-to-Text-Modelle gebaut haben. Mhm. Ne?
Ja.
Und das war schon gut genug.
Ja.
Ne? Und jetzt heutzutage brauchst du riesige Datencenter, um diese Modelle zu bauen.
Ja.
Aber ich hatte schon zum damaligen Zeitpunkt gesehen, dass diese Technologie wahrscheinlich sehr, sehr viel verändern wird.
Ja, spannend. Du hast dann sozusagen bei Axel Springer irgendwann einen Cut gesetzt und hast eine ganze Menge Sachen gemacht, wo du, glaube ich, entweder selbstständig was ausprobiert hast oder irgendwie mit anderen gegründet hast. Und bist aber tatsächlich jetzt mit deiner sozusagen überwiegenden Arbeitszeit bei Datanomic, eine Unternehmensberatung. Wie kam es dazu? Wieso bist du jetzt an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich möchte eine Unternehmensberatung aufmachen? Und was zeichnet euch vielleicht auch aus?
Ja, genau. Es gab, also ich würde sagen, ist auch wieder Zufall oder bzw. mehr Gründe irgendwie in gewisser Weise. Ne? Ich hatte nach Axel Springer, auch einer der Gründe, warum ich Axel Springer ausgegangen ist, weil ich wollte eigentlich einen Tech-Bereich bei Axel Springer irgendwie starten, aber zu dem Zeitpunkt war dann KKA drin und das war relativ schwierig. Ne? Mhm. Das war auch diesen Zeitpunkt, wo ich irgendwie gefühlt war, wie könnte man Speech-to-Text irgendwie mit Bildern und mit Videos und also in Richtung Synthese so ein bisschen gehen. Ne? Ja. Aber da war das war nicht so auf dem Anklang. Ne? Und da habe ich mich, wie du schon gesagt hast, ne, verschiedene Sachen ausprobiert. Ne? Hatte Pricer gegründet, Preisoptimierungs-Startup. Lief einmal gut, aber dann leider nicht so gut. Ne? Nach dem Ukraine-Krieg, da war es halt super schwierig im E-Commerce-Bereich. Ne? Ja. Und da hatte ich mich gefragt, was hatte ich eigentlich mehr so gerne gemacht? Ne? Ich habe immer gerne eigentlich sozusagen verändert. Ne? Mhm. Und da habe ich mich gewundert, oh krass, irgendwie gefühlt gibt es immer noch so wenig gute Success Stories. Mhm. Jeder redet gefühlt gerade nur von Gen-AI und Chatbots und wie geil dein Chatbot irgendwie ist. Aber ich sehe ganz wenig so gefühlt irgendwie gute Use Cases. Ne? Also was zum Beispiel bei Idealo oder bei Axel Springer aufgebaut habe. Ne? So im Sinne von wirklich so auch traditionelles Machine Learning, ne? die wirklich so einen Businesswert herausgebracht hat.
Also die wirklich Probleme lösen und die irgendwie einen absoluten Benefit schaffen.
Genau. Und natürlich kenne ich auch immer, also ich bin auch immer noch gut vernetzt und so, ne? Mhm. Und sehe auch immer noch sozusagen, oh, wie starr noch Datenstrukturen sind, ne? und wie Leute irgendwie das irgendwie aufbauen. Ne? Ja. Und da habe ich mir gedacht, ah krass, wie könnte ich, glaube ich, den besten Mehrwert machen, ne? Auch fürs Land. Ne? Da habe ich mir gedacht, okay, das könntest du natürlich sozusagen von der Außenseite machen, ne? Und dann viele Unternehmen irgendwie begleiten beim Aufbau.
Ja. Es gibt auch eine Firma, da bist du als Fractional CTO beteiligt, das ist Merlin. Was ist eigentlich genau ein Fractional CTO und was macht ihr bei Merlin?
Ja. Also ein Fractional CTO ist ein ich würde sagen, ein Hype-Begriff oder einfach ein cooler Titel für eigentlich ein Interims Chief Technology Officer.
Ja,
ne? Das fand ich eigentlich ganz cool, weil es kam aus den USA. Also ich glaube, das ist halt vieles aus den USA, irgendwie herkommt. Am Ende sagt es ist wie ein Part-Time. Ne? Also du machst es so lange, dass es gut für die Firma ist, ne? Und den Aufbau. Bei Merlin, das ist ein spannender Case, also Lex und John, das sind die beiden Founder, die kenne ich über Patrick Bunk, den kenne ich irgendwie auch durch Umweg, durch Professor Dr. Alexander Löse, also das ist wirklich total kleiner Kosmos. Die beiden kamen auf mich zu, weil sie sozusagen so einen ersten MVP haben wollten. Mhm. Die hatten irgendwie so eine Idee gehabt, dass die irgendwie so ein Research aufbauen. Ne? Mhm. Also sie haben irgendwie so ein Research-Unternehmen.
So Deep Research.
Ja, Deep Research, U.com, so ähnlich, okay. Ähnlichen Stil. Ja. Ne? Du stellst eine Frage und dann bekommst du sozusagen Research zurück. Das haben die irgendwie getestet und die Leute fanden es irgendwie cool, aber irgendwie war der Winkel nicht so gut genug. Ne? Mhm. Die hatten auch einen dritten Founder gehabt, der das Technische übernommen hat. Ne? Mhm. Der ist aber dann irgendwie auch gegangen. Mhm. Ne? Ich war zu diesem damaligen Zeitpunkt noch so in Vietnam und die kamen auf mich zu und haben gesagt, ey, ja, wir haben halt diese coole Idee, dass du irgendwie dich zu Google Kalender connecten kannst. Ne?
Ja.
Und dann lesen wir sozusagen die Kalender-Entries irgendwie raus und dann kriegst du sozusagen so ein Pre-Research, ne, von den Leuten, die am Meeting teilnehmen.
Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt in meinem Google Meet, in meinem Google Kalender ein Meeting mit dir für morgen eingestellt. Und dann würde ich quasi über dich so eine Art Briefing oder sowas bekommen.
Genau, genau. Ja, ja. Okay. Das ist so, wie du ein bisschen vorstellst, so ich weiß nicht, so Morning Brew kennst, ne? Morning Brew sendet so ein bisschen gewisserweise so Fakten, ne? Und Daten über Unternehmen. Aber hier machen wir das sozusagen über den Attendee, ne? Also der sozusagen am Termin teilnimmt. Mhm. Und was wir machen ist dann, wir ziehen dann von LinkedIn, wir ziehen von Google Suche, News und so, Daten über die Person, die du triffst, ne, plus sozusagen auch das Unternehmen. Mhm. Weil das hatte ich auch nicht gedacht. Aber ich kenne das selber. Ich hatte auch sozusagen sehr viel mit Sales zusammengearbeitet und ich hatte auch sozusagen mit Mitarbeiter im Bereich, ne, die, bevor wir irgendwie einen Kunden getroffen haben, ne, hast du dich ja immer informiert. Ne? Du bist auf LinkedIn gegangen, Xing oder hier Handelsregister, ne, und hast geguckt, was das Unternehmen macht. Ne? Oder hast auch gegoogelt, wo steht das Unternehmen gerade. Ne? Und wenn das sozusagen in so ein Briefing bekommst, war es schon ganz cool. Ne? Mhm. Und genau, das ist sozusagen, was Merlin macht. Ne? Der Clou an Merlin ist aber, was wir anders machen, ne? Weil klar, ne, das ist gerade so ein Hype-Thema. Ne? Du nimmst irgendwelche Datenquellen, packst irgendwie so ein Sprachmodell rauf, ne, und dann hoffst du irgendwie, dass das Sprachmodell
nennst es noch Agent.
Ja, so. Genau, nennst es irgendwie noch Agent, ne, und fasst es irgendwie alles zusammen, ne, und haut ja dir irgendwie was Cooles raus, ne. Aber jeder weiß, also jeder, der sich mit dieser Technologie irgendwie auskennt, das funktioniert vielleicht einmal gut, das funktioniert vielleicht gut bei einfachen Dingen, ne? Aber bei Sachen, wo er keine Informationen findet, ne, oder wo es sehr schwierig ist, halluziniert das Sprachmodell. Mhm. Ne? Und was Merlin dann macht, ist, ich habe das so wie so eine Mediencompany aufgebaut, ne? Also Newsroom. Mhm. Ne? Newsroom ist es genauso, du hast so Bloomberg, Reuters und so, ne? Diese Informationen fasst du zusammen. Ja. Ne? Dann hast du meistens einen Newsroom, ne, der diese Daten bekommt. Und dann hast du einen Journalist, der das schreibt. Ne, und hast einen Editor, der dann die QA macht, ne, bis das released wird. So machen wir es auch. Ne? Also wir runnen das Ganze wie ein Newsroom. Okay. Du hast Daten, Informationsquellen. Wir haben keinen Journalisten. Der Journalist ist bei uns sozusagen das Sprachmodell, ne, was das Ganze zusammenfasst. Und dann haben wir einen Editor, ne, also eine menschliche Komponente, was das Ganze verifiziert.
Okay, also Human in the Loop
Prinzip. Human in the Loop. Ja. Ne? Und das funktioniert echt gut. Mhm. Also da minimierst du sozusagen die Halluzination sehr stark.
Ja, klingt für mich auch sehr nach so einem Geschäftsmodell, was so in Richtung Vertical AI Agent geht. Ne? Also ich weiß nicht, ob du den Term so ein bisschen kennst. So ist ja aufgekommen, auch Anfang des Jahres, mit irgendwie der Hypothese, dass sozusagen AI-Agents eben diesen SaaS-Markt auch sehr relativ stark angreifen, indem sie halt nicht nur quasi eine SaaS-Lösung bieten, die ein Mensch dann ausführt, sondern eben quasi der Agent sozusagen den Prozess end-to-end sozusagen absolviert. Ne? War das irgendwie auch schon so ein Gedanke, den ihr da irgendwie mitgenommen habt, dass ihr gesagt habt, wir haben so einen kompletten Prozess und den automatisieren wir so, dass eigentlich dort niemand mehr eingreifen muss?
Ja, ich würde mal sagen, bei diesem Agenten-Thema muss man immer vorsichtig sein.
Ja.
Ne? Es wird ja immer versprochen, du baust jetzt irgendwie Agenten und dann wird irgendwie alles komplett automatisiert. Mhm. Ne? Das stimmt einfach nicht.
Ne? Ja.
Also, das ist einfach so. Ne? Und es gibt da auch einen Unterschied zwischen so agentische Workflows oder Agentic Workflow, ne, versus sozusagen, wie ein Agent eigentlich gebaut werden muss. Ne? Also,
ja.
Oder komplett, dass der sozusagen seinen eigenen Workflow und das ganze Reasoning mitmacht. Ne? Bei Workflow kann ich mir das schon gut vorstellen, ne, weil du sozusagen noch Regeln einführst, ne, wo er hin und her geht. Ne. Und die Frage, wird es besser? Also kann man eigentlich eine Vollautomatisierung hinbekommen, ne, dass so ein Agent irgendwie komplett den Plan macht, plus Reasoning, also Execution Planning und Reasoning, mit der Technologie, die wir haben, nicht. Ne. Also weil am Ende des Tages steht immer ein Sprachmodell dahinter. Ne.
Ja.
Wenn du immer einen Schritt gehst, kann es funktionieren. Wenn du aber viele, viele unterschiedliche Schritte gehst, brauchst du immer einen Menschen als Komponente. Ne?
Ja.
Und ich glaube auch, der Mensch, ne, der wird auch diese Wichtigkeit haben. Ne? Also wir haben ja auch immer jetzt irgendwie gesehen, ne, Klarna schmeißt irgendwie 10.000 Leute raus und
holt sie dann aber wieder rein.
Ja, und holt die wieder rein, ne? weil sie realisiert haben, ah, okay, das funktioniert doch nicht so gut.
Ja.
Ne? Und das ist, was viele noch nicht so verstehen. Ne?
Ja.
Also du hast eine Limitierung mit der Technologie. Also ich würde sagen, mit der Technologie kannst du viel, viel mehr machen. Und ich sehe ja auch, dass das traditionelle SaaS-Business auch gewisserweise sich verändert. Und auch zum Beispiel, wie Agenturen funktionieren. Sie werden sich verändern. Also Agenturen werden mehr zu SaaS und SaaS werden mehr zu Agenturen. Weil das konvergiert am Ende des Tages. Und du kannst mit der Technologie viel mehr machen, aber du musst wissen, wo du eigentlich den Menschen reinstellst.
Absolut. Ist für uns auch total wichtig, so bei Funke, dass wir sagen, ne, wir wollen KI nutzen, aber wir glauben eigentlich an dieses Human-in-the-Loop-Prinzip, dass sozusagen auch dieser Fact-Checking, diese Verifikation, die Überprüfung der Ergebnisse, eben auch das Handling von Halluzinationen am Ende stattfinden muss.
Ja, genau.
Ja.
Ich meine, am Ende des Tages ist auch der menschliche Workflow so. Ne? Ja. Also der Mensch macht dann auch Fehler, ne? Die Maschine auch.
Ja.
Die Maschine macht vielleicht weniger, aber am Ende des Tages hast du immer auch noch einen Mensch, der es kontrolliert.
Ja.
In vielen Aufgaben.
Ne? Ja, klar.
Warum ist es bei der Maschine nicht anders so?
Ja, ja. Lass uns nochmal über ein Thema sprechen, was mir auch sehr am Herzen liegt und wo natürlich mich deine Meinung auch zu sehr interessiert, als jemand, der auch in einem Medienunternehmen lange gearbeitet hat. Wir sehen, glaube ich, auch gerade eine sehr, sehr starke Veränderung, die eben auch durch die künstliche Intelligenz oder die Technologie dahinter getrieben ist. Und das ist ein Stück weit ja auch, viele sagen, die Grundregeln des Internets werden ein Stück weit neu geschrieben, eben vor allem dadurch, dass eben die Suche sich verändert oder die Auffindbarkeit von Informationen im Internet. Also ich glaube, angefangen hat es eben mit ChatGPT, was irgendwann eben eine Search-Komponente mit hatte und eben faktische Fragen durch Antworten basierend auf Quellen aus dem Internet beantworten konnte. Wir haben gesehen, Perplexity wurde gelauncht, hat sich wirklich sehr, sehr stark im Markt entwickelt. Und jetzt eben zuletzt auch Anfang diesen Jahres oder im Frühjahr diesen Jahres, dass eben Google auch in Deutschland dann mit AI Overviews demselben Schema folgt und eben LLMs benutzt, um Antworten zu generieren, die aus Quellen im Internet kommen. Und meine Frage ist, wie blickst du auf diese Entwicklung? Wie siehst du das als User und was glaubst du, hat das auch für einen Impact eben auf Medien?
Ja, also ich glaube, Wenn man sich so die Geschichte oder Technologie so ein bisschen betrachtet, ne, Google-Suche war ja super gut für viele, ne, weil auch mit PageRank, ne, mit bestimmten Fragen, ne, natürlichen Fragen, konnte man irgendwie eine Lösung, weil das ist ein Suchproblem, am Ende des Tages, ne?
Ja.
Und mit Sprachmodellen, ne, haben wir sozusagen die Suche auf ein neues Level gesteckt. Und eigentlich bewegen wir uns endlich in eine Richtung, wohin sich eigentlich sozusagen die ursprüngliche Suche gehen sollte. Weil eigentlich, du suchst ja nicht irgendwie, du hast eine Frage und willst immer noch einen Heuhaufen suchen, sondern du hast eine Frage und du möchtest ja die Antwort irgendwie dazu bekommen. Und das ist eigentlich sozusagen typisch, wie der Mensch auch fragt. Weil du fragst ja auch nicht einen Lehrer, wie war nochmal 5 plus 5? Der Lehrer wird auch nochmal nicht sagen, ja, wenn du das und das so machst, sondern er sagt, das ist die Antwort. Und das ist so, deswegen, wenn ich sozusagen auf die Suchveränderung oder blicke, sehe ich irgendwie, dass sich irgendwie natürlicherweise in einen guten Weg entwickelt.
Ja.
Aber wir bewegen uns auch weg sozusagen von diesen traditionellen Modellen. Also früher war das große Prinzip immer SEO. Also wie optimierst du mit deinem Spending bei Google, wie viel Geld tippst du dann irgendwie ein, dass du irgendwie bei Google hochgerankt bist, dass dich irgendwie ein User da irgendwie raufkommt. Ne?
Ja.
Ich merke es bei mir, an mir selber und auch an voll vielen, dass der erste Weg heute entweder über ChatGPT, Claude oder über Perplexity ist.
Ja.
Also ich gehe ganz wenig jetzt irgendwie zu Google und dann klicke ich jetzt irgendwie auf Stack Overflow für zum Beispiel eine Programmierfrage.
Ja.
Oder auch zum Beispiel, wenn es um Medien oder so geht, ne? Also da stelle ich auch nicht rein, jetzt gerade Israel versus Iran oder so, ne? Sondern gehe auch sehr, sehr eigentlich über Perplexity und so. Ne? Und
ja.
Da merke ich auch, dass die Welt sich verändert, ne, von diesem SEO-Prinzip. Und es gibt auch einen neuen Term dazu, das heißt Answer Engine Optimization.
Okay.
Ne? Also die Welt wird sich so hinbewegen, dass die Webseiten eher optimiert werden sollten, ne, für bestimmte Fragen, die ein User irgendwie hat, ne, im Kontext. Ne. Und das ist relativ spannend. Ich war letztens auch in der Technologiestiftung Berlin, also ein Event, und da hatte ich auch ein Gespräch gehabt mit Professor Alexander Löser und Sebastian Borschek, der vorher bei SAP war. Und wir haben eigentlich über dieses Thema gesprochen, wie eigentlich das Internet aufgebaut ist. Das Internet ist eigentlich nicht aufgebaut, eigentlich, dass irgendwie ein Nutzer reinkommt, ne, und dann irgendwie das schön findet, ne, und dann sozusagen diese Website betrachtet. Ne. Aber die meisten Leute geben extrem viel Geld aus, ne, dass die Webseite irgendwie schön aussieht und dass da irgendwie die Öffnungszeiten da steht. Ne. Aber keiner
normalerweise ist es so, zum Beispiel, wenn du ein unbekanntes Restaurant hast, ne, gibst du irgendwie 10.000 Euro für eine schöne Website aus, aber keiner erblickt die, ne, weil keiner auch sich interessiert für diese Öffnungszeiten.
Und niemand die Seite findet, oder?
Ja, genau. Weil die nicht indexiert ist. Und,
ja.
so, ne? Und eigentlich musst du Internetseiten so aufbauen, dass es auch für Google gut indexiert ist, ne?
Ja.
Aber in der neuen Welt sozusagen auch für diese ganzen LLM, Sprachmodelle, ne, gut auffindbar ist. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich auch, finde ich auch relativ spannend. Es gibt auch so Ansätze, ne, so LM-Robots, ne, wie strukturiert man eigentlich diese Seiten neu, ne, dass, wenn man jetzt über Perplexity geht, ne, oder über Google oder ChatGPT, ne, dass du eigentlich context-based, ne, was findest, ne, wo eigentlich früher du über Google gegangen bist, ne, oder über es ist krass, ne, wenn man sagt, Google ist eine spezifische Suche, aber eigentlich war es immer sehr unspezifisch.
Ja.
Du hast eine Frage gestellt und musst trotzdem irgendwie herausgucken, wo waren eigentlich meine Antwort zu den Fragen drin. Ne?
Richtig, absolut.
Und das hat sich jetzt komplett gewandelt.
Ja. Ja, ich würde dir zustimmen, sozusagen für die Nutzerinnen und den Nutzer ist es irgendwie ein Geschenk, weil es eben Antworten auf Fragen sehr unvermittelt und schnell und direkt geben kann. Natürlich auch immer mit dem Risiko, dass auch dort halluziniert wird, dass Antworten vielleicht auch dann falsch sind. Gut, das mal daneben gestellt, das konnte in der alten Welt ja auch passieren. Ich glaube, eine andere Komponente, die sich aber schon verändert, ist ja die, dass einfach sozusagen der Referral-Traffic oder die Click-Through-Rate eben dann auch auf Quellen, selbst wenn sie noch von einer Answer-Engine dann gelistet werden, massiv einbrechen würden. Ne? Das ist zumindest das, wovon im Moment alle ausgehen, weil sich das ja auch wieder sozusagen aus unserem Nutzerverhalten erklärt. Wenn ich die Antwort von einer Answer-Engine bekomme, habe ich natürlich ein geringeres Incentive, dann halt eben nochmal auf die Quelle selbst zu gehen. Und ich glaube, das schreibt ein Stück weit ja auch die Spielregeln dann eben neu. Ne? Also wenn die Leute nicht mehr auf die Seite gehen, ich zum Beispiel aber mit meiner Seite eben darauf baue, dass ich da irgendwie einen Sales-Abschluss mache oder eben dort Werbung ausspielen kann oder ähnliches. Wie siehst du denn quasi die Chancen, Potenziale oder auch Marktveränderungen eben auch, um im Internet wirtschaftlich zu sein? Glaubst du, es wird sich da massiv verändern?
Ich glaube, es hat sich auch schon so verändert.
Ja.
Also worauf du eingehst, ist das Monetarisierungsprinzip.
Richtig, ne?
Also das alte Prinzip, Cost per Click, ne, oder Cost per Display oder whatever, das wird so nicht mehr funktionieren. Ne?
Ja.
Eigentlich am Ende des Tages ist fast wie eine Grundsicherung, ne, was man bedenken muss. Ne? Also zum Beispiel, wenn du die New York Times bist oder Spiegel und Co., musst du eigentlich eine Grundgebühr bekommen, ne, von diesen ganzen Anbietern wie
von den LLM-Anbietern,
ne, und auch Perplexity, dass sie eigentlich diese Seiten crawlen, weil das ist eigentlich gerade auch eine totale Grauzone, ne, dass du so eigentlich von der New York Times raufgehen kannst, ne, die Artikel da ziehen kannst, ne, weil Ich glaube, es gibt noch super viele Grauzonen, ne, weil auch Sprachmodelle wurden auf sehr vielen öffentlichen Daten trainiert. Und ich glaube auch nicht alle öffentlichen Daten, sondern auch sehr viele privaten
nicht
Daten.
Nicht öffentliche Daten.
die wahrscheinlich, also zum Beispiel OpenAI, ne, also Ghibli-Bilder, das ist natürlich super lizenziert. Ne?
Ja,
also
klar.
Das ging natürlich viral durch die Decke und so. Ja. Und ich habe selber auch coole Bilder damit gemacht.
Ja.
Aber ich hatte natürlich auch schon Bedenken im Kopf, ah krass, das ist irgendwie von Ghibli.
Ja.
Das sind doch keine freien Bilder.
Muss man sagen, ne, das zeichnen Leute per Hand, das ist super aufwendig, die herzustellen. So, ne?
Und ja, genau. Und eigentlich ist es ja auch so, das Prinzip kennen wir ja eigentlich, ne? Wenn du irgendwie Content nutzt von jemand anderen, musst du eigentlich eine Gebühr bezahlen.
Genau.
Ne? Und dieser Markt, der ist gerade noch nicht da, weil das ist total wilder Westen gerade. Ne?
Was hältst du denn von der Idee, dass wir eigentlich eine Plattform brauchen, die eben dieses Monetarisierungsproblem neu löst, indem sozusagen wie auf eine Art Auction sozusagen Prinzip für Informationen zu bestimmten Themen auch bezahlt werden kann?
Ja.
Ja.
Ich glaube, das würde gut sein. Ich frage mich, ob das privat gehalten wird oder staatlich. Ne?
Ja.
Oder also das ist, was ich, glaube ich, noch nicht irgendwie im Gedanken habe, weil ich mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt habe. Ne?
Ja.
Aber am Ende des Tages, also du brauchst eigentlich ein Framework, ne, wo du eigentlich sozusagen diese Sachen monetarisieren kannst.
Ne? Ja.
Weil ich verstehe es schon, ne? Weil es geht nicht gut. Ne? Du das ganze Geld geht über Perplexity rein und auch in Google und auch in ChatGPT rein. Aber am Ende des Tages hast du nicht genug Geld, um zum Beispiel deine Journalisten zu bezahlen, ne, oder Content zu generieren. Ja. Ne? Also wer generiert dann am Ende des Tages Content?
Genau, ne? Ja. Also ein Stück weit sind die Plattformbetreiber dann auch eben angewiesen auf den Content, oder?
Ja,
also das ist ja auch eine Abhängigkeit. Du hast
kein Incentive. Ne?
Ja.
Ich meine, was ChatGPT macht gerade, ist auch schon relativ schlau. Ne? Also ja. Sie machen ja viele Deals mit zum Beispiel Reddit, ne? Mit Axel Springer haben sie einen Deal gemacht,
ja.
Ne? Wo sie jährlich sozusagen, ist wie eine Grundsicherung am Ende des Tages bezahlt wird. Ne?
Ja.
Dass man eigentlich das nutzen kann, ne? um gewisserweise seinen Content auszuspielen.
Ja.
Ne? Aber das machen nicht alle. Also zum Beispiel, ich bin ein großer Fan, wie Perplexity funktioniert, aber ich finde, sie müssen halt auch gute, faire Deals machen, ne, mit den Anbietern.
Ja.
Ne, weil am Ende des Tages, klar, Perplexity geht durch die Decke, aber alles andere stirbt, dann gibt's auch nichts.
Ja, absolut. Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde auch, wenn sozusagen da neue Wege der fairen Monetarisierung von Inhalten entstehen, wäre das ein absoluter Mehrgewinn eigentlich für alle Seiten, für die Nutzer und Nutzerinnen, eben um auch weiter in Chat-Interfaces eben hochwertige Inhalte auch konsumieren zu können. Gleichzeitig natürlich auch, um für Medienhäuser eben stabile Geschäftsmodelle auch in der Zukunft weiterbauen zu können. Und das wäre, glaube ich, sehr wünschenswert. Aber die große Frage ist natürlich, wie immer, ist sozusagen am Ende die Notwendigkeit gegeben, eben für diese Plattformbetreiber oder für die Betreiber von den Chat-Interfaces dann eben auch solche Deals zu schließen, oder schaffen sie es am Ende irgendwie auch sozusagen ohne das durchzukommen und andere Wege zu finden?
Ich glaube, so eine Plattform wie OpenAI versteht das schon.
Ja.
Also, weil ansonsten würden die es nicht machen.
Ja.
Weil die sind ja auch angewiesen darauf, Access zu bekommen, ne,
ja,
zu den Daten, um weitere Modelle zu bauen, ne, um andere Use Cases zu nutzen.
Ja.
Aber klar, ne, wir sind gerade auch in so eine Zwischenphase, ne, weil wir haben ja noch Boomers, ne, wir haben Gen Z, Gen X und whatever, die irgendwie reinkommen. Ne, es gibt immer noch sehr viele Leute, die lesen traditionelle Medien. Ne, das ist nicht komplett tot,
klar,
wie am Ende des Tages. Ne, aber in den nächsten 20 Jahren, oder ich würde sagen in den nächsten 10 Jahren, ne, werden sehr viele auch von den Boomern, ja, die sterben, ne, das ist total normal, ne, und der Nutzer verändert sich am Ende des Tages, ne, und da werden sich die Medien auch die ganze Zeit fragen, ne, funktioniert noch mal ein Modell, was heute funktioniert,
und
da muss man in die Zukunft gucken.
Ja, vielleicht die letzte Frage zu dem Kontext: Wie siehst du denn die Zukunft für Medienhäuser? Was müsste man heute tun, um sozusagen sein Geschäft für die Zukunft zu rüsten und richtig aufzustellen? Kann man das irgendwie runterbrechen?
Ja, ich würde sagen, es ist meine persönliche Sicht erstmal,
ja,
ne, weil ich glaube, das in die Zukunft zu gucken im Bereich ist immer super schwierig. Aber ich sehe das irgendwie auch in meiner Umgebung, ne, und auch in, also meine Nichte und Neffe und so fort, ne, und auch an meinem Konsum irgendwie. Mhm. Ne. Ich finde dieses traditionelle Mediengeschäft, ne, dass du irgendwie, du hast eine Website, du hast Content, ne, ist von jemand geschrieben irgendwie, das nach irgendwie ein paar Stunden irgendwie dauert. Das ist klassischerweise irgendwie nicht mehr, wo ich halt sofort irgendwie raufgehe.
Ja,
also
ja.
Ich bin mehr sozusagen auf Reddit unterwegs oder auch auf X und so, ne? Mhm. Oder halt Instagram, ne? Also das ist total weird, ne? Wenn man das irgendwie bedenkt, ne?
Ja.
Klar, ne, wenn ich mir so andere Leute angucke, ne, es gibt immer noch Leute, die lesen Medien, Zeitungen und so, ne,
ja,
das mache ich auch noch und so, ne, aber mein Hauptkonsum geht wirklich über Community-Base, ne, Community-Real-Time-Base.
Ja.
Ich glaube, hier in Deutschland haben wir noch wenig eine Antwort darauf. Also wir haben gar keine Plattform. Ne? Also wir haben so dieses typische, ich habe irgendwie meine Insel-Lösung, ne? Also ich habe meine Bild, ne? Ich habe meine Welt, ich habe meine Spiegel und so, ne?
Mhm.
Aber ich habe eigentlich noch gar keine Antwort darauf, also auf Reddit oder auf eine Antwort irgendwie auf X oder so.
Ja.
Ne? Ich glaube, es bewegt sich sehr, sehr viel in diese Richtung, ne? Dass Medien sehr viel Community-based wird, ne? Und sehr real-time, sehr schnell wird, ne? Dass du irgendwie Informationen von jemandem bekommst, ne? Und dann sofort irgendwie Nachrichten bekommst. Aber es entstehen auch viel mehr hohe Gefahren, ne? Also zum Beispiel, es gibt so viele KI-generierte Bilder heutzutage, ne? Und du musst halt irgendwie gucken, stimmt es irgendwie, ne? Also ich beobachte ja gerade jetzt auf X auch sehr viel den Konflikt zwischen Israel und Iran, ne? Ich glaube ich alle von uns gerade, ja. Ne? Und da ist halt so viel generierter Mist irgendwie, ne? Wo du erstmal nachdenken musst, das stimmt überhaupt gar nicht ein, ne?
Ja.
Und das wird schon eine Schwierigkeit für diese Plattform sein, ne? Und ich glaube, da können die Medien auch ganz gut kombinieren irgendwie miteinander, ne? Also wie können sie auf diesen Plattformen eigentlich auch gut mit koexistieren oder existieren, ne, in den Bereichen.
Ja, super spannend. Ich glaube auch, soziale Medien sind absolut wichtig und relevant und müssen eben auch genau im Auge behalten werden. Und ich glaube, das kann ich nur unterstreichen. Da gilt es eben, Antworten drauf zu finden und einen Umgang auch mitzufinden, auch dort stattzufinden und eben auch sich anzupassen an die User-Needs, die sich, glaube ich, die ganze Zeit verändern. Wir sind schon fast am Ende. Das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir haben immer noch eine kleine Schlussübung bei Off the Record, die sich etabliert hat. Und das ist eine kurze 10-Fragen, Speed-Fragen-Runde.
Okay.
Ich habe dir noch nichts davon gesagt. Deswegen springen wir einfach rein und gucken mal, wie es läuft, oder?
Ja, alles gut.
Okay. Was ist dein Lieblings-KI-Tool?
Oh, mein Lieblings-KI-Tool. Cursor.
Cursor, okay. Was war dein letzter Prompt?
Was war mein letzter Prompt? Wie optimiere ich oder improve mein LinkedIn-Post?
Okay. Wovor hast du Angst beim Thema KI?
Wie habe ich Thema Angst beim KI? Boah, spüre ich eigentlich nichts.
Okay, auch gut. Was ist deine größte KI-Hoffnung?
Was ist meine größte KI-Hoffnung? Dass es einen Mehrwert erbringt in der Wissenschaft, ne? Damit wir sozusagen harte Probleme lösen können. Ne?
Ja.
Harte Probleme ist wirklich zum Beispiel Krebsbekämpfung, ne?
Ja.
oder auch zum Beispiel, wie kann man synthetisches Essen herstellen, ne? um zum Beispiel das Problem der Nahrungsmittelprobleme irgendwie zu bekämpfen. Ne?
Ja, voll. Was kann KI heute noch überhaupt nicht?
Viel kann es nicht. Aber was es besonders nicht kann, ist natürlich, was der Mensch hat, ne? Das Kreative, das Umzudenken, ne? Zu agieren. Das fehlt natürlich.
Ja. Apropos Off the Record, hast du schon mal selbst KI-Musik erstellt?
Habe ich schon mal gemacht.
Ja.
Über verschiedene Tools, ne?
Okay.
Sumo
und
ich bin auch ein guter Freund von mir, ist auch Dr. Tristan Behrens, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Ja, doch.
Der ist sehr, sehr viel in diesem Musikbereich unterwegs und da schaue ich auch ab zu, was er macht und klone mir auch den Code, ne? und probiere das auch mal ein bisschen aus. Ne? Also auch so, du kannst auch MIDI und so ganz gut generieren.
Ja, ne, ja, stimmt. Ich glaube, es gab tatsächlich auch schon so in den 90ern so Algorithmen, die haben so Bach-Stücke nachgeschrieben, weil das so sehr regelbasiert ist und sowas. Ne? Aber,
das geht, weil das ist noch sehr einfach gestellt. Ne?
Ja. Aber ich finde auch, also so Suno oder so, das ist schon echt krass, wie gut das geworden ist.
Ja,
also,
definitiv.
Das kann man teilweise nicht mehr erkennen. Das ist das KI-Buzzword von 2025.
Agents.
Agents, ja. Das größte Highlight in der KI-Branche.
Das größte Highlight in der KI-Branche?
Abgesehen von Datanomic natürlich.
Oh, ich glaube, das ist schwierig. Es gibt ja sehr viele Momente. Ne? Also ich glaube für mich einer der größten Momente ist natürlich ChatGPT am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Weil klar, vorher gab es auch also Transformers und Attention is all you need und so.
Mhm.
Aber mit der Rechenpower reinzukommen, ne? und dann noch mit den Daten, das war schon für mich ganz cool. Und dann daraus auch ein neues Interface zu bauen.
Ja.
Ne? Das ist schon
ein
cooles Moment.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube auch eben, das Interface zu bauen war der absolute Game Changer.
Es geht immer nur ums Interface. Also am Ende des Tages, viele wissen ja auch gar nicht, da gibt es so viel Tricks, was dahinter ist. Ne?
Ja.
Das ist auch nicht Realtime, was irgendwie was
ja.
sondern die haben halt so viele Tricks dahinter.
Ja. Der größte Flop der KI-Branche.
Der größte Flop der KI-Branche. Kann man ja gar nicht jetzt so beurteilen irgendwie, okay, ne? Im Nachhinein. Ne? Ja. Also das ist, man könnte ja auch sagen, dass Deep Learning der größte Flop gewesen ist in den 80ern, 90ern, weil dann der Cold Winter und so war, weil es nicht genug Rechenpower gab. Ne? Aber darauf habe ich keine Antwort. Weil,
okay. Skippen wir, ja. Dann kommen wir zum letzten Punkt, letzte Aufgabe. Vervollständige diesen Satz: KI in Deutschland wird.
KI in Deutschland wird gut.
Cool.
immer positiv gestimmt sein.
Schön, dass du da warst, Dad. Hat mir große Freude gemacht.
Ja, vielen Dank für die Einladung auch.